Ja, auch meinerseits möchte ich euch recht herzlich begrüßen und bei uns im Gottesdienst sehr willkommen heißen. Jeder von uns hatte schon mal irgendwelche Gegenstände erworben. Mal größere, mal kleinere. Und je größer, je teurer dieser Gegenstand ist, desto intensiver macht man sich Gedanken, ob es sich lohnt, diesen Gegenstand zu kaufen oder auch nicht. Und dann nach langem Überlegen, vielleicht viel im Rechnen und hoffentlich auch ausreichend Gebet, wird eine Entscheidung getroffen. Und nach dieser Entscheidung weiß man, man hat das durchgerechnet, man hat das durchgebetet, ob man diesen Gegenstand wirklich braucht oder auch nicht. Was kostet dich der Glaube? Was bist du bereit zu zahlen für die Nachfolge als Christ? Ich habe mir diese Frage gestellt und Jesus ist da sehr eindeutig. In Matthäus 16 sagt er, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Anders ausgedrückt, der stellt seine Pläne, seine Wünsche zurück und tut das, was ich mit dir vorhabe. Das bedeutet ja nichts anderes. Und so sind wir schon beim heutigen Text angelangt. Es soll heute um die 7-Cent-Scheiben gehen, und zwar um die Gemeinde in Smyrna, im Rahmen der Reihe, die ich jetzt angefangen habe. Und diese 7-Cent-Scheiben, die stehen in Offenbarung Kapitel 2 und 3 und die haben grundsätzlich 4 verschiedene Bedeutungen. Und zwar sind die zuallererst natürlich an die damals existierende Gemeinde in der römischen Provinz Asia geschrieben worden. Zum anderen sind damit auch wir heute gemeint. Jede christliche Gemeinde in der Kirchengeschichte ist damit angesprochen. Aber auch jeder Christ, der über diese Erde irgendwo geht, der ist dort auch angesprochen. Das ist nämlich so, dass diese 7 Schreiben, die beschreiben 7 Charaktere oder Mentalitäten 7 verschiedenen, also einer Gemeinde oder auch eines Christen. Und mir ist das wichtig zu betonen, dass wir damit wirklich selbst, jeder von uns damit gemeint ist. Es ist wichtig, uns da wiederzufinden, uns damit zu beschäftigen, denn jedes Schreiben, der endet mit einem Satz, wer überwindet, der. Und dann kommt eine Verheißung. Die Sendschreiben sind an die Gemeinden geschrieben, aber die Verheißung gilt nur denen, die überwinden. Und da müssen wir einfach uns darüber Gedanken machen. Und die vierte Bedeutung ist chronologischer Natur. Anhand dieser 7 Schreiben könnte man die ganze Kirchengeschichte beschreiben, vom ersten Pfingstfest bis zur Wiederkunft Christi. Und Gemeinde Smyrna, das ist die zweite hier, die beschreibt Zeit vom Ende des ersten Jahrhunderts bis zur konstantinischen Wende. Zeit im Römischen Reich, als die Gemeinde unter starker Verfolgung stand. Diese Verfolgung waren eher örtlicher Natur, die kamen immer wellenweise, mal stärker, mal schwächer, aber über den ganzen Zeitraum hinweg hat diese Verfolgung das ganze Reich erfasst und sehr viele Christen der Zeit mussten für ihren Glauben im Leben bezahlen. Und nun lese ich den Text aus Offenbarung Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leihen wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ein paar Worte zur Stadt Smyrna. Smyrna ist eine der schönsten Städte der Antike gewesen. Die ist vom Alexander dem Großen auf einem seiner Feldzüge geplant worden und nach seinem Tod nach diesen Plänen eben aufgebaut worden. Diese Stadt lag zu der Zeit, als die Sendschreiben geschrieben wurden, an der Hauptstraße von Rom über Ephesus bis nach Persien. Und somit gab es dort sehr regen Handelsverkehr. Das Wirtschaftsleben in der Stadt wurde von so einer Art Gilden bestimmt, und ohne Wohlwollen dieser Gilden konnte man keine wirtschaftliche Existenz aufbauen bzw. erhalten. In den 20er Jahren des ersten Jahrhunderts hat die Stadt ein Ausschreiben gewonnen gegen Ephesus und Pergamon und durfte damit das Tempel für Kaiser Tiberius bauen. Und damit war Kaiserkult quasi Stadtreligion. Und so gab es in dieser Stadt eine relativ kleine, aber sehr einflussreiche Gruppe der Menschen, die diesen Kult förderten. Es gab auch Geld aus Rom dafür. Und ja, die haben eben sehr großen Einfluss in dieser Stadt gehabt. Und diese Stadt wurde als eine der wenigen nie zerstört und ist heute die türkische Izmir. Christus stellt sich hier als Gott vor. Wir lesen schon im Alten Testament, ich fand die Parallele sehr frappierend, da stellt sich Gott Israels seinem Volk vor. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es kein Gott. Und Christus stellt sich genau so vor dieser Gemeinde. Er macht hier deutlich, der, der hinter euch steht, ist Gott. Und außer diesem Gott gibt es nicht und auf mich ist Verlass. Ich bin am Anfang und ich bin am Ende noch immer derselbe. Und die ganze Zeit dazwischen, die ganze Zeitspanne, die halte ich in meiner Hand. Es ist alles bei mir in der Hand. Und Christus sagt, ich war tot. Dieser Gott, der ist Mensch geworden. Er ist auf diese Erde gekommen und er hat Ablehnung, Hass, Folter und auch den Tod selbst erlebt. Und der spricht zu einer Gemeinde, die genau in dieser Situation ist. Und er spricht davon, nicht vom Hörensagen, sondern weil er es selbst erlebt hat. Und damit macht er sich vor der Gemeinde sehr glaubwürdig. Ich hatte mal von einem Familienvater gehört, der war beim Elternabend im Kindergarten und dort wurde Vortrag über Kinderzüge gehalten von irgendeinem Dozent, der da irgendwas studiert hat. Am Ende stellte er heraus, dass dieser Dozent gar keine eigenen Kinder hatte. Und er machte sich natürlich zu einer Lachnummer. Nur bei Christus ist das anders. Wenn er von irgendwas spricht, so hat das alles Hand und Fuß. Der hat das nicht von irgendwo mitgekriegt, er hat das selber miterlebt. Und er weiß, wie einem Christen geht, der auf sein Todesurteil wartet. Christus geht aber noch weiter und er sagt am Ende, und wieder lebendig wurde. Dieser Christus ist wieder auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und das ist die Perspektive, die für jeden Christen sich eröffnet. Auch wenn du bis zum Tod treu bleibst. Tod ist nicht die letzte Station. Es wartet die Ewigkeit auf dich. So wie ich den Tod besiegt habe, auferstanden und jetzt beim Vater in Ewigkeit bin, diese Perspektive hat auch jeder Christ, bei Christus in der Ewigkeit zu sein. Und Christus weiß sehr genau, wie es dieser Gemeinde geht. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Die Zustände oder Situation der Gemeinde, die hingen mit der Situation in der Stadt zusammen. Es war völlig normal, dass man dort in dieses Tempel ging, Kaiser Opfer brachte und dann rief, Cäsar ist der Herr, was für Christen natürlich unmöglich war, ohne ihren Glauben zu verleugnen. Und so machten sie sich sofort verdächtig und so wurde ihnen öffentlich Ablehnung entgegengebracht, weil sie diesen Kult abgelehnt haben. Und diese Leute, die sehr viel Einfluss in der Stadt hatten, vielleicht saßen sie auch selber in Gilden, vielleicht haben sie dort auch Einfluss drauf genommen. Und so konnte kein Christ da wirklich Existenz aufbauen. Und die meisten, vielleicht auch alle Christen dieser Stadt, mussten ihr Leben als Tagelöhner bestreiten. Und dadurch wurde man nicht reich. Also materiell wurde man arm. Allerdings das Urteil, das Christus hier spricht, du bist aber reich, entspricht dem gar nicht. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Christen diese Kosten, die auf sie zukamen, Kosten des Glaubens, berechnet haben. Wenn man Christ in dieser Stadt wurde, da hat man von vornherein damit gerechnet, ich werde jetzt nicht reich und ich werde irgendwie ganz vorne stehen, sondern ich werde bedrängt, ich werde verfolgt und materiell habe ich nichts zu erwarten. Das haben die Leute sich von vornherein überlegt und das müssen wir uns einfach durch den Kopf gehen lassen, warum Christus dieses Urteil hier spricht. Ihr seid aber reich. Das heißt, diese Christen, die haben einfach, ich sag mal, nach Schätzen im Himmel gesucht. Die haben nicht auf das Geld geschielt, das sie hier bekommen könnten, sondern ihnen war deutlich, das, was wir bekommen bei Jesus, das ist viel wertvoller als das, was ich hier bekommen kann. Das hat überhaupt keinen Vergleich damit, was ich hier bekommen kann. Und Christen entschieden sich bewusst für ein Leben mit Christus, weil die gemerkt haben, das, was ich dort habe, ist mehr, als mir je dieses Leben bieten kann. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, warum sie so aktiv dieses Glaubensleben geführt haben. Warum Christus dieses Urteil denen zuspricht. Es hat doch seine Gründe gehabt. Und dann kommt noch die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Wenn wir jetzt in Apostelgeschichte schauen, wenn christliche Missionare, gerade Paulus, in eine andere Stadt gekommen ist, so ging er zuerst in die Synagoge. Warum? Weil dort die meisten Anknüpfungspunkte zum christlichen Glauben gab. Die Juden besaßen das Alte Testament. Wir lesen oft, dass Paulus den Juden anhand des Alten Testamentes bewies, Christus ist der verheißene Messias. Trotzdem haben die meisten Juden ihn abgelehnt. Und die geglaubt haben, die wurden dann abgesondert. Und das waren meistens Juden oder Heiden, die zum Judentum konvertiert sind. Das waren dann die ersten Christen. Die wurden dann abgesondert. Und das passte den Juden natürlich überhaupt nicht. Und dann lesen wir wirklich ganz oft in der Apostelgeschichte, dass es die Juden waren, die Straßenmob oder Behörden dagegen aufgehetzt haben, die Christen zu verfolgen und dort Schwierigkeiten zu machen. Allerdings ist das interessant, wie Paulus einen wahren Juden definiert. In Römer 2 sagt er, es ist nicht der ein Jude, der es äußerlich ist, der von Abraham abstammt, der beschnitten ist, sondern der es innerlich ist, dessen Herz beschnitten ist. Wir würden heute sagen, der Christus in sein Leben aufgenommen hat und sein Herz von ihm verändern lässt, der ist der wahre Jude. Der wahre Jude definiert sich über das Verhältnis zum wahren Messias. Und somit haben Juden gegen Gott gearbeitet und die werden ganz deutlich als Synagoge oder Versammlung des Satans bezeichnet. Dort, wo bewusst das Gegenteil davon getan wird, was im Evangelium steht, oder wo Christus nicht die alles entscheidende Größe in der Gemeinde ist, dort wird jede Kirche, jede christliche Gemeinde, Hauskreis und was auch immer zu einer Versammlung des Satans. Im Geistlichen gibt es keine graue Zone. Entweder stehen wir auf der einen Seite oder auf der anderen. Entweder hat Christus Priorität in unserem Leben und bestimmt darüber, was wir vorhaben, was wir für Ideen haben, was wir für Pläne haben. Entweder nehmen wir sein Ernst, sein Wort ernst, sein Wort und damit eigentlich ihn selbst ernst, oder wir stehen auf der anderen Seite. Dann steht eine Gemeinde einfach in Gefahr, auf die andere Seite abzurutschen. Und davon muss einfach immer wieder gewarnt werden. Und Christus gibt damit ja auch Ausblick nach vorne. Und der Ausblick wird nicht besser. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Der Ausblick in die Zukunft ist nicht besser. Christus sagt nicht, ich werde die Verfolgung hier von euch wegnehmen, sondern er spricht den Mut zu, standhaft zu bleiben. Er prophezeit quasi, also ihr sollt keine Angst davor haben, was auf euch zukommen wird. Und zum Beispiel im Gefängnis. Gefängnisse waren damals halbe Todeszellen, denn sehr viele Leute, die dort kamen, sehr großer Prozentsatz der Leute, die dort reinkamen, kamen nicht mehr lebendig zurück. Und Christen mussten wieder damit rechnen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Die Leute damals, oder gerade in Smyrna, die haben sich vorher überlegt, bevor ich mich für diesen Glauben entscheide, muss ich auch bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen. Aber dieses Gefängnis, Christus erklärt ja, das passiert alles euch zur Prüfung. Dort, wo der Glaube wirklich unter Belastung steht, dort, wo Verfolgung herrscht, dort kommt es sehr schnell heraus, ob das ein Mitlaufertum ist oder ob da wirklich der Glaube, der echte Glaube dahinter steht. Die Verfolgung offenbart, wie Christus-zentriert eine Gemeinde ist oder auch nicht. Und eine verfolgte Gemeinde, die ist eine reine Gemeinde, weil die Leute, die dorthin gehen, die wissen, worum es geht, warum sie dabei sind, warum sie sich darauf einlassen. Man überschlägt vorher die Kosten, ob man bereit ist, diese Voraussetzungen, die Christus oder uns auferlegt, gewissermaßen, ob man bereit ist, diese Kosten zu tragen. Wir fragen uns oft, was habe ich davon? Und das offenbart letztendlich unser egozentrisches Denken. Was ist, wenn Christus wirklich gefragt hätte, was habe ich davon, dass ich auf diese Erde gekommen bin, auf diese Erde komme? Diese ganze Schererei mit uns Menschen und dem Tod. Was würde diese Gemeinde tun, wenn sie sich fragen würden, was haben wir davon? Ja, Bedrängnis, Verfolgung, Armut. Nach normaler menschlicher Logik würde es da keine Christen geben. Aber die Christen haben sich bewusst dafür entschieden. Und es tut mir manchmal, sag mal, weh, wenn ich höre, dass wir oft unsere Opferbereitschaft schon erreicht haben, wenn wir sonntagmorgens nicht ausschlafen, weil wir um 10 Uhr im Gottesdienst sein sollen. Während die Christen irgendwo in Afrika oder in Asien zuerst lange Wege oft auf sich nehmen müssen, bis sie zur Kirche kommen. Wenn das rauskommt, hat man vielleicht Schwierigkeiten mit der Gesellschaft, vielleicht wird man aus der Familie rausgeschmissen, in der Gesellschaft geächtet. Und vielleicht ist das manchmal auch Todesgefahr. Und was bringt diese Christen dazu, trotzdem das Ganze auf sich zu nehmen und es in Kauf zu nehmen und trotzdem zum Gottesdienst gehen? Warum ist denn das Wort Gottes und die Gemeinschaft mit Gläubigen so wichtig, viel wichtiger als uns? Vielleicht, die Antwort ist einfach die Liebe. Das bewirkt die Liebe, die wahre Liebe. Weil ich Christus liebe, will ich das auf mich nehmen. Ich bin bereit, das auf mich zu nehmen. Und vielleicht ist es auch die Antwort. warum die Christenheit weltweit wächst, bis auf den Westen. Und gerade hier in Deutschland, sie schrumpft hier, weil man diese Liebe nicht besitzt, weil man viele selbstverständlich nimmt und man irgendwie mitläuft. Das können wir auch auf uns persönlich, aber auch auf unsere Gemeinde übertragen. Wir können vieles ändern, wir können organisieren, wir können Projekte starten, wir können äußere Bedingungen ändern. Wenn Christus das nicht segnet, wird das alles umsonst sein, das wird sich nichts ändern. Und damit Christus das segnen kann, will er von uns die Liebe und damit auch den Glauben sehen. Der Glaube äußert sich, das haben wir letztes Mal, das habe ich bei der Gemeinde Laodicea gesagt, Johannes 13, 14, es ist zum Greifbar nahe. Wie erkennt man die Liebe? Ob man selber eine Liebe hat oder nicht. Liebe zu seinen Geschwistern, zum Glaubensgeschwistern. Und Jesus sagt, wer mein Wort hat und es hält, der ist es, der mich liebt. Keine andere Bedingung. Und da können wir uns jeder Einzelne selber prüfen, inwieweit meine Liebe zu Jesus wirklich da ist, also echt ist. Oder auch ist das nur vieles gespielt, Tradition, gehört irgendwie zum Leben. Kennen wir die Worte wie Hingabe oder Opferbereitschaft, wo Christus über meinen Terminkalender bestimmt, über meine Freizeitgestaltung und auch über meine Lebensführung, wo letztendlich er darüber das Sagen hat. Aber Christus geht ja noch weiter und er fordert die Gemeinde förmlich, bis zum Tod treu zu bleiben. Sei treu bis zum Tod. Sei bereit, auch den Tod in Kauf zu nehmen. Und das ist kein Ausrutscher. Der hat schon den Jüngern gesagt, Moment, in Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Höhle. Andersrum gesagt, fürchtet euch nicht vor Menschen. Ja, die Menschen können euch das Leben nehmen und das ist schrecklich. Aber fürchtet euch vor Gott, denn das, was er kann, steht überhaupt in keinem Verhältnis zu dem, was die Menschen tun können. Gott ist derjenige, der über die Ewigkeit entscheidet. Und das ist doch viel wichtiger als das, was die Menschen tun. Und ich glaube, den Menschen dort in Smyrna oder auch heute auf dieser Welt, heute findet eine so starke Christenverfolgung statt, die es noch nie gegeben hat. Nur wir kriegen ja nie so viel mit. Weil auch davon wirklich kaum bis gar nichts berichtet wird. Und die Christen sind in den Tod gegangen. Und der bekannteste von denen ist der Bischof Polycarp, der ist vom alten Apostel Johannes dort im Bischofsamt eingesetzt worden und im Jahr 155 verbrannt wurde. Und Gott hat ihm Zeit gegeben, sich darauf vorzubereiten. Etwa 3-4 Tage vor seinem Tod hat er im Traum gehabt, wie er am Bett liegt und sein Kissen unter ihm brennt. Und so sagte er seinen Mitarbeitern, dass er verbrannt werde. Und dass die Reiterabteilung dort ankam, lud er sie ein, deckte den Tisch, erbat sich eine Stunde zum Gebet und ist mitgegangen, versuchte gar nicht zu flüchten. Und der Offizier, der mit dem irgendwie Mitleid hatte, der hat ihn versucht zu überreden und zu sagen, ja, opfere da irgendwas und du rettest dein Leben und an sich kannst du dann glauben, was du willst. Der blieb aber stand und selbst vor dem Richter damals sagte er, als er aufgefordert wurde, Christus zu fluchen, ich diene ihm schon 86 Jahre lang und er hat mir nie was zu Leide getan. Warum? Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, fluchen? Ich glaube, das ist die Perspektive. Der alte Polycarp, der hat wirklich in die Ewigkeit gesehen. Der hat Perspektive gehabt, bei Christus zu sein. Und das hat ihm auch Kraft gegeben, bis zum Ende durchzuhalten. Und das waren unzählige Christen zu der Zeit, die genauso irgendwo den Tieren vorgeworfen, verbrannt und sonst irgendwie umgebracht wurden. Und ich denke, wenn wir jetzt allen Unannehmlichkeiten auf den Glauben bezogen aus dem Weg gehen, wir meiden bloß, dass kein Nachbar, kein Arbeitskollege irgendwas mitkriegt, dass wir irgendwie mit dem christlichen Glauben in Verbindung stehen. Wenn wir in diesen Situationen versagen, wie wollen wir dann dort bestehen, wo es um unser Leben geht? Und wir wissen nicht, für uns ist das irgendwie so weit weg, aber wir wissen nicht, wie es in 5, vielleicht in 10 Jahren hier aussehen wird. Das wissen wir nicht und das kann keiner von uns sagen. Punkt ist aber, dass Christus diese Anforderungen an uns stellt, sei treu bis zum Tod. Und diese Bedingungen, die haben sich nie geändert, auch für uns nicht. Wir sollen bereit sein, Christus wirklich alles in unserem Leben sein zu lassen. Wir sagen jetzt das Lied, den Mittelpunkt, und ich glaube, das passte wirklich so gut zu diesem Thema. Sei Mittelpunkt in meinem Leben, ich gehöre dir. Das heißt, ich habe über mein Leben nicht zu bestimmen, sondern du, und du sagst, was ich tun soll. Das bedeutet das doch im letztendlich. Und Christus hört auch genau damit auf. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Vielleicht zum zweiten Tod noch ein paar Worte. Wir werden alle sterben, bis auf die Christen der letzten Generation, die entrückt werden, wird jeder Mensch sterben. Das ist der erste Tod. Und in Offenbarung Kapitel 20 lesen wir dann, dass am Ende der Zeit alle Menschen wieder auferstehen werden, auch die Toten, und vor Thron Gottes stehen werden, und da gibt es Gericht. Und da steht, wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wurde in den zweiten Tod geworfen, das ist der Feuersee, so steht es dort. Und interessanterweise wird dort auch der erste Tod, von dem wir alle nicht gerne reden, personifiziert, auch dort reingeworfen. Das heißt, jetzt auf diesen Text wiederzukommen, dort bei Christus wird es nichts mehr geben, was irgendwie unsere Beziehung mit Gott trüben könnte. Und das Wort Tod wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir über diese Perspektive überhaupt nachdenken. Was ist meine Perspektive? Will ich wirklich möglichst viel aus diesem Leben mitnehmen und vielleicht am Ende dann die Ewigkeit verlieren? Oder ist das eher umgekehrt? Bin ich bereit, die Kosten, die Gott mir zumutet, auf mich zu nehmen? Denn das kostet was? Die Nachfolge, die wahre Jüngerschaft. Das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Mitläufer und einem Jünger. Mitläufer macht einfach irgendwie was mit. Der Jünger, der lässt sich das was kosten. Das ist der Unterschied. Lass uns darüber nachdenken, lass uns in einer Woche dafür Zeit nehmen und ich hoffe, dass wir als Gemeinde wirklich darin wachsen können, in der Jüngerschaft, dass wir Christus nachfolgen und dass er letztendlich über unser Leben das Sagen hat, uns bestimmt hat und wir jetzt schon die wahre Erfüllung in ihm haben, aber dass wir auch die klare Perspektive nach vorne, in die Ewigkeit haben. Denn dort fängt letztendlich das eigentliche Leben an, nicht hier. Ich möchte einmal noch den Segen aussprechen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, erfülle eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Amen. Amen.